Deutschlandfunk, kontrovers.
Dazu begrüßt Sie Dirk Oliver Heckmann. Herzlich willkommen an diesem Montag. Die Ansagen von uns sind nicht hart genug, um das Unheil von uns abzuwenden. Und es reicht einfach nicht, was wir hier machen. Das soll Bundeskanzlerin Merkel intern gesagt haben bei den zähen Verhandlungen im Kanzleramt über die Verschärfung von Corona-Auflagen in der vergangenen Woche. Ihr Kanzleramtsminister Braun wurde deutlicher, die Bevölkerung müsse jetzt mehr tun als das, was die Politiker entschieden haben. In ihrem Podcast, da rief Merkel am Samstag die Deutschen noch dazu auf, wo immer möglich zu Hause am Wohnort zu bleiben. Immerhin, die Runde hat sich darauf verständigen können, was in jeder Kommune passieren muss, wenn die Zahl der Neuinfizierten pro Woche bezogen auf 100.000 Einwohner die 35 bzw. die 50er Marke überschreitet. Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum muss dann ausgeweitet, die Zahl der erlaubten Teilnehmer bei öffentlichen und privaten Feiern abgesenkt und eine Sperrstunde für Restaurants, Kneipen und Bars eingeführt werden. Gerichte in Berlin haben diese Sperrstunde allerdings einstweilen wieder gekippt, zumindest für die 11 Kneipen, die dagegen geklagt hatten. Ebenso wie Gerichte in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg das umstrittene Beherbergungsverbot zunächst einmal aussetzten. Mehrere Bundesländer setzten ihre Regelung daraufhin ebenfalls aus. Auch Mecklenburg-Vorpommern änderte seine strikten Regeln. Touristen aus innerdeutschen Risikogebieten müssen dort aber nach wie vor einen negativen Test vorlegen. Insgesamt also erneut mehr Verwirrung als Klarheit, so jedenfalls sehen es viele. Wirrwarr bei der Pandemiebekämpfung. Verspielt die Politik den Rückhalt? Das ist das Thema heute hier bei Kontrovers im Deutschlandfunk. Noch einmal herzlich willkommen. Wie immer möchte ich Ihnen natürlich zu Beginn unsere Gäste, unsere Diskutanten vorstellen in alphabetischer Reihenfolge. Zum einen ist das Dr. Wolfgang Albers von der Partei Die Linke, deren gesundheitspolitischer Sprecher und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Abgeordnetenhaus von Berlin. Er ist außerdem Facharzt für Chirurgie und Oberarzt. Herzlich willkommen, Herr Albers.
Ja, herzlich willkommen.
Dann haben wir Michael Frieser von der CSU, Justiziar der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ehemals innen- und rechtspolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe. Er ist uns von zu Hause aus Nürnberg zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Frieser.
Einen schönen guten Morgen aus Nürnberg.
Und ebenfalls Corona-bedingt aus Würzburg, aus dem Homeoffice zugeschaltet, Professor Andrew Ullmann von der FDP. Er ist Obmann im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags. Außerdem ist er auch Arzt und Infektiologe. Herzlich willkommen, Herr Ullmann.
Wunderschönen guten Morgen, Herr Heckmann.
Heute früh hatten Sie schon die Möglichkeit, auf unseren Anrufbeantworter zu sprechen. Hier eine kleine Auswahl.
Guten Tag, mein Name ist Ute Schwarz-Presper aus Oberhilbersheim in Rheinland-Pfalz. Ich bin der Überzeugung, dass egal welcher Couleur und welche unterschiedlichen Auffassungen sind, die verantwortlichen Personen und die im Moment akut Entscheidenden das Beste im Sinn haben für unser Land, für die all hier Wohnenden, dass die Pandemie einigermaßen gut überstanden wird.
Guten Tag, mein Name ist Stefan Meyer aus Braunschweig. Ich denke, dass die Regierung ihre Kompetenz überschreitet. Minister Spahn soll mit einer Sonderregelung mit Erlassen regieren können. Die Verlängerung meines Erachtens ist falsch.
Zimmer aus Sachsenheim in Baden-Württemberg. Meiner Meinung nach wird durch die bewusste Angstmacherei die ganzen sinnigen Bestimmungen unterminiert durch unsinnige Bestimmungen wie zum Beispiel das Beherbergungsverbot.
Rainer Meyer in Herrieden. Wie eine Politik ernst nehmen, die wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen reagiert, in der jeder in einem Überbietungswettkampf der Selbstprofilierung agiert, eine Politik, die ohne hinreichende gesetzliche Grundlage handelt, dabei auch noch Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit außer Acht lässt.
Schottmann aus Nürnberg. Also bei mir verspielt die Politik den Rückhalt nicht, weil sie ja eben verzweifelt versuchen, uns vor dem Schlimmsten zu bewahren. Und ich habe die Befürchtung, dass es noch wirklich bis zur Triage kommt, wo also Menschen in der Intensivstation aussortiert werden, weil eben nicht genug Plätze da sind.
Tja, soweit eine Auswahl unserer wirklich zahlreichen Hörerinnen und Hörer Anrufe von heute früh. Ich will vielleicht einmal ein Stichwort erstmal aufgreifen. Angstmacherei hört man ja immer wieder, wenn man mit Leuten spricht. Was löst das bei Ihnen aus? Wolfgang Albers von der Partei Die Linken vielleicht zunächst.
Naja, das ist ein berechtigtes Gefühl, muss ich sagen. Wenn ich mir die Medienberichterstattung anschaue, dann werden wir stets konfrontiert, kumulativ mit der Zahl der bisher in der Bundesrepublik positiv Getesteten. Das vermittelt einen anderen Eindruck als das, was wir klinisch tatsächlich erleben. Weil in der Tat ist es ja so, Gott sei Dank, nicht jeder, der positiv getestet wird, wird anschließend auch krank. Das muss man einfach deutlich machen, weil ansonsten schürt man natürlich berechtigt Angst, wenn die Zahlen immer wieder steigen, aber man real nicht gleichzeitig deutlich macht, dass das nicht gleichzusetzen ist mit Krankheitsgeschehen. In dem gleichen Maße, wie die Infektionen steigen, füllen sich eben nicht unsere Krankenhäuser, zum Glück nicht.
Nach meiner Beobachtung wird das bei uns im Programm in Deutschlandfunk allerdings auch durchaus differenziert vermittelt und dargestellt. Michael Frieser von der CSU, an Sie auch die Frage, Angstmacherei, was löst das bei Ihnen aus? Können Sie das teilen?
Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber. Es ist wahr, dass jede Schlagzeile, die etwas verdichtet, immer auch was Apokalyptisches hat, immer was von Endzeitstimmung. Das kann man mit Menschen auf die Dauer sicherlich nicht machen. Deshalb ist die Vorsicht, die Umsicht, die Voraussicht das Entscheidende. Aber richtig ist auch, dass die Lage wirklich ernst ist. Also Angstmacherei kann ich im Augenblick nicht sagen, zumal nicht aus der Politik, aber dass die Lage ernst ist für dieses Land, das muss man den Menschen wirklich mitteilen.
Andrew Ullmann von der FDP, auch an Sie die Frage, was können Sie mit dem Begriff Angstmacherei verbinden?
Also ich sehe mit der Angstmacherei eher Pessimismus an der Tagesordnung, denn die täglichen Meldungen machen ja Angst, wenn man die Zahlen nicht gut versteht. Ich finde, wir sollten auch durchaus versuchen, die Zahlen realistischer zu betrachten und schauen, was passiert gerade in Deutschland. Und da muss man ja klar erkennen, dass Grund zu Pessimismus nicht gegeben ist, denn wir müssen schauen, wie die Krankenhauskapazitäten aussehen, wie die Beatmungsplätze, wie sehr sind sie belegt, wie sieht die Altersstruktur der Infizierten aus, wie sieht es aus mit Clusterbildung. Das sind halt Punkte, die noch wichtiger sind als die Infektionszahlen per se. Und in einem Punkt würde ich Herrn Albers ein wenig widersprechen wollen, wer positiv getestet wird, ist infiziert. Er muss jetzt nicht gleich krank sein, aber er kann durchaus Krankheitssymptome in den nächsten Tagen entwickeln, denn diese Infektion ist etwas Dynamisches und nicht etwas Fixiertes.
Mhm. Herr Albers, dazu vielleicht noch kurz?
Naja, aber die Gesamtzahl der bisher in der Bundesrepublik positiv Getesteten entspricht nicht der Gesamtzahl der in der Bundesrepublik Erkrankten. Und sie teilen damit im Grunde genommen immer auch schon abgeschlossene Krankheitsgeschichten bzw. Infektionsgeschehen mit im Grunde genommen relevant. Für das, was wir an Ressourcen zur Verfügung haben und was wir an Ressourcen brauchen, sind im Grunde genommen die neu positiv Getesteten der letzten 7 bis 10 Tage, weil sich aus dieser Gruppe in der Regel und nach aller Erfahrung bisher die Menschen rekrutieren, die möglicherweise einer stationären Behandlung ausgesetzt werden müssen.
Und genau das ist ja die Zahl, die auch immer wieder sehr intensiv auch kommuniziert wird, auch vom RKI, auch von sämtlichen Medien, die ich jedenfalls so beobachte. Da meldet das RKI mit Bericht von gestern 42,9 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb dieser 7 Tage. Herr Albers, die Sie gerade genannt haben, das ist ja nah an dieser Schwelle, dieser 50er-Schwelle. Ich möchte vielleicht mal mit Ihnen kurz zurückblicken auf das Treffen im Kanzleramt in der vergangenen Woche. Nicht nur Angela Merkel gab sich ja unzufrieden mit den Beschlüssen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, auch Bayerns Regierungschef Markus Söder, der hat gewarnt, wir sind näher am zweiten Lockdown, den ja alle unbedingt vermeiden wollen, als wir es wahrhaben wollen. Andrew Ullmann von der FDP, sehen Sie das auch so?
Also ich denke, man muss gucken, was da letzte Woche passiert ist. Wir hatten nämlich, sollte etwas Historisches passieren, und was da aus diesem historischen Ereignis geworden ist, war eher ein Wirrwarr und eine Verunsicherung. Stichwort Beherbergungsverbot oder auch Sperrstunden, die sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Was mir als Politiker fehlt, als Oppositionspolitiker, ist einfach eine klare Regel, ein klares Regelwerk, wie man vorgehen sollte. Aber da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt, weil die Hyperaktivismus der einzelnen Ministerpräsidenten doch sehr ausgeprägt ist.
Aber genau das sollte ja eigentlich das Ziel sein, nämlich eine Vereinheitlichung dieses Rahmens, richtig?
Das sollte das Ziel sein, das wurde auch versprochen, aber davon konnte ich eigentlich nichts erkennen. Man muss aber auch sehen, die Maßnahmen, die getroffen werden, müssen auch irgendwie nachvollziehbar sein und sinnvoll sein. Wir dürfen uns nichts vormachen, dass egal welche Maßnahmen getroffen werden, dass wir nie einen hundertprozentigen Schutz haben werden, sondern eine Risikoreduktion, ob wir jetzt Masken tragen, Abstand halten oder regelmäßiger testen. Aber ein Hyperaktionismus mit Regelwerken, die nicht sinnig erscheinen und durchaus widersprüchlich sind, wird eher die Akzeptanz in der Bevölkerung minimieren. Und da sehe ich eher die große Gefahr. Ich würde mich ja schon freuen, wenn die normalen Hygienemaßnahmen, die ja auch vorgegeben sind, eingehalten werden, könnten wir das Risiko auch in unserem Land deutlich reduzieren.
Michael Frieser von der CSU, wie sehen Sie das? Sind wir näher am zweiten Lockdown, als wir es wahrhaben wollen?
Die Zahlen und vor allem ihr exponentielles Wachstum zeigt, dass wir durchaus auf eine Situation zusteuern, in der wir die Kontrolle zunehmend verlieren. Und ich darf zu dem Gipfel der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, der Bund und die Bundeskanzlerin haben an dieser Stelle 0,0 Zuständigkeit. Alles, was wir an Ordnungspolitik vor Ort durchsetzen und umsetzen müssen, müssen die Ministerpräsidenten mit ihren Landesparlamenten, mit ihrer Landespolitik machen. Sie kann nur aufrufen und sie kann den Versuch unternehmen, etwas zu schaffen. Was geschafft wurde, ist doch eine ziemlich einheitliche Ampel. Also die sogenannten Inzidenzzahlen, also gemessen an 100.000, wie viel infizieren sich dort? Innerhalb einer Woche von 0 bis 35. Das sind die Maßnahmen, die wir bisher alle als Allgemeingut sehen. Also dort, wo man keinen Abstand halten kann, eine Maske zu tragen. Zwischen 35 Infizierten bis zu 50 springt die Ampel auf Gelb. Das sind erweiterte Maßnahmen, wo wir das Gebiet, in denen der Abstand einzuhalten ist und die Maske zu tragen ist, zum Beispiel dann Schulen und im ÖPNV und ähnliche Dinge, die wir wirklich als schwierig ansehen, gemacht werden müssen. Und dann auf Rot ab 50 Infizierten, dass dort weitere Maßnahmen in den jeweiligen Ländern durchzusetzen ist. Das ist etwas, worauf man sich geeinigt hat. Ja, das ist nicht besonders viel, aber es ist zumindest eine einheitliche Sprache. Alles andere muss man immer wieder sagen. Deutschland ist ein föderaler Staat. Die Zuständigkeit liegt bei den Ländern und nicht beim Bund. Und da ist diese Gier, diese Sehnsucht nach Klarheit natürlich niemals zu 100% auch zu befriedigen.
Diese Gefahr des Kontrollverlustes, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Herr Albers, ich glaube, Sie wollten dazu was sagen. Ich würde Sie auch gerne dazu ansprechen gleich. Aber ich möchte zunächst Frau Pachel aus Freiburg die Gelegenheit geben, sich da einzuschalten. Schönen guten Morgen, Frau Pachel. Was ist denn Ihre Meinung? Wirrwarr bei der Pandemiebekämpfung. Verspielt die Politik den Rückhalt?
Also, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe etwas Grundsätzliches anzumerken. Ich möchte vorausschicken, dass ich den Deutschlandfunk wahnsinnig gerne höre. Also es geht nicht um eine allgemeine Kritik. Ich sehe das auch bei anderen Sendern so.
Kritik ist immer willkommen
auch
bei uns.
Es wird meiner Ansicht nach zu häufig die mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung thematisiert. Und ich frage mich, wenn ich in meinem wirklich großen Bekanntenkreis, Freundeskreis, ich rede auch mit Nachbarn, mich umhöre, wo die eigentlich alle stecken mit dieser mangelnden Akzeptanz. Also in meinem Umfeld ist es so, dass wir das durchaus einsehen, auch kleine Dinge mal verzeihen, also dass man bei einer neuen Erkrankung nicht alles richtig machen kann, dass man auch mal überreagiert. Das ist doch alles klar. Und liegt irgendwie in der Natur der Sache. Und weshalb ich das anspreche, ist, ich sehe eine Gefahr, nämlich, dass man den mangelnden Rückhalt sozusagen fast herbeiredet.
Also wenn Sie es nochmal genauer erklären könnten, das wäre ganz nett.
Ja, also wenn jetzt diejenigen, ich habe mich hineinversetzt in jemanden, der das vielleicht alles kritisiert. Und habe mir gedacht, wenn ich jetzt überall was von Demonstrationen höre und ins Radio hört man auch rauf und runter. Ich höre auch ab und zu mal in SWR rein, was Sie da denn so berichten.
Sei Ihnen gegönnt, und, natürlich.
Ja, und überall wird thematisiert, ja, und ist der Rückhalt eigentlich noch da und Proteste. Und also ich finde, es läuft in Richtung Self-Fulfilling Prophecy.
Aha, okay.
Wir reden ein Problem heran.
Okay, ich verstehe, dass Sie da so ein bisschen sozusagen diese Kritik, die aufgekommen ist, etwas zu stark herausgestrichen wird in der Medienberichterstattung möglicherweise auch. Aber in der Tat, es gibt ja auch durchaus, also wenn Sie sich umhören in Ihrem Bekanntenkreis, haben Sie gerade schon gesagt, gibt's da wenig Leute, die sagen, das geht mir alles gegen den Strich? Oder wie
ist das bei Ihnen? Ganz wenig. Ah, ja. Also wir sagen schon, ach, das ist natürlich nicht schön.
Ja.
Das ist ja absolut, ne? Aber wir sind auch erfinderisch in dem, was wir machen können und verabreden uns dann einfach zu Spaziergängen und machen Picknick draußen. Und also es macht uns auch Spaß, ein bisschen erfinderisch zu sein. Mhm. Also ich empfinde das Ganze nicht. Ich kann mitfühlen mit anderen, denen es vielleicht nicht so gut geht, die keinen Garten haben, keinen Balkon haben oder so. Das kann ich gut verstehen.
Ja,
aber ich finde also wirklich, dass die Medien zu sehr in so eine Richtung gehen und dass anderes dann auch zu kurz kommt. Also was ich mir auch mehr wünschen würde, ist, es wird auch immer nur gesagt, das ist doch nicht so schlimm, also maximal 1% Todesrate. Das könnte man ja so sehen. Wenn man mal ausblendet, dass viele der Erkrankten ja hinterher auch Langzeitfolgen haben.
Ja, ist völlig richtig.
Vielleicht und sogar ein Leben lang haben. Das wissen wir auch nicht.
Frau Pachel, das ist ein wichtiger Hinweis und darauf weisen wir hier im Deutschlandfunk übrigens auch immer wieder hin in unserer Berichterstattung, dass es nicht nur auf die Todesrate sozusagen ankommt, sondern dass viele wohl auch langfristige Schäden mit sich tragen. Frau Pachel, ich danke Ihnen für Ihren Einwurf aus Freiburg und ich möchte die Diskussion zum Thema Kontrollverlust vielleicht an der Stelle nochmal aufgreifen. Markus Söder hat ja gesagt, auch der bayerische Ministerpräsident, wir stehen vor einem Kontrollverlust in einigen Regionen und da hat er auch ganz besonders auch Berlin mit im Blick gehabt. Und Berlin hat ja in der Tat nach Bayern die höchste Zahl von Infektionen bezüglich der Bevölkerung. Und der Leiter des Gesundheitsamts Berlin-Neukölln, Nikolai Savaskan, der hat in einem Interview in der vergangenen Woche gesprochen von einem Flächenbrand. 70% der Infektionen in Neukölln, die lassen sich nicht mehr zurückverfolgen, sagt er. Wolfgang Albers, gesundheitspolitischer Sprecher der Linken im Abgeordnetenhaus. Haben Sie in Berlin noch die Kontrolle?
Wir haben in Berlin die Kontrolle genauso, wie sie in anderen Kreisen und Bezirken da ist, beziehungsweise wir haben da Probleme mit der Kontrolle, genauso wie das anderswo auch passiert. In den Gesundheitsämtern und auch in den Ordnungsämtern ist über Jahre eingespart worden, da müssen wir uns doch gar nichts vormachen. Und im Rahmen einer solchen Krise, wie wir sie jetzt haben, wird dann eben deutlich, wo in der Vergangenheit Versäumnisse waren. Da muss dann tatsächlich Bundeswehr in Gesundheitsämtern aushelfen. Das ist ein Zustand, der nicht hinzunehmen ist. Ich meine, was hat die Bundeswehr in Gesundheitsämtern zu tun? Die haben andere Aufgaben und werden für andere Aufgaben geschult und auch bezahlt. Wir haben aber versäumt, die Gesundheitsämter so auszurichten, dass sie auch im Falle einer Endemie oder einer Epidemie in der Lage sind, das zu tun, was das Infektionsschutzgesetz eigentlich für sie vorsieht. Und ich glaube, ich würde eine ganz wichtige Bemerkung, glaube ich, machen. Wir müssen grundsätzlich umdenken. Da heißt es immer, die Pandemie besiegen. Das kann man nicht besiegen. Den Kampf gegen die Pandemie haben wir im Prinzip verloren. Der Erreger ist jetzt da. Der hat sich in diesem Land eingenistet, wie in anderen Ländern auch. Und wir müssen sehen, wie wir unter den Bedingungen, die wir hier haben und mit den Möglichkeiten, die wir hier haben, mit dieser Krankheit dauerhaft fertig werden. Das gilt nicht, diese Erkrankung zu verleugnen, das wäre ja völlig absurd. Mhm. Die kann man nicht verleugnen, die ist da. Aber gerade weil sie da ist, kann man sie auch ganz nüchtern betrachten.
Und genau darüber, Herr Bess, werden wir nachher noch mal ganz ausführlich sprechen über mögliche Kurskorrekturen oder was daraus folgt, zu sagen, wir müssen damit leben. Trotzdem die Frage noch kurz vor den Nachrichten an Michael Frieser. Herr Söder hat auch gesagt, nach dem Treffen im Kanzleramt, das Team Umsicht und Vorsicht habe gewonnen. Ist es denn zielführend, mit dem Finger auf andere zu zeigen und anderen zu unterstellen, sie wollten die Pandemie nicht eindämmen?
Herr Heckmann, darum ging es natürlich überhaupt nicht, auf andere zu zeigen, sondern zu sagen, wir brauchen Vertrauen in der Bevölkerung. Ja, der Großteil der Bevölkerung zieht an dieser Stelle mit. Und es ist meines Erachtens vollkommen klar, dass in so einer Pandemie natürlich hilft, was helfen kann, Also bin ich wahnsinnig dankbar, dass die Bundeswehr sich zur Verfügung stellt und diese Infektionsketten nachvollziehbar macht. Aber genau an diesem schwierigen Punkt sind wir mit den besten personellen Ausstattungen, mit Hilfen überall, dass wir nicht mehr in der Lage sind, wirklich jede Infektionskette nachzuvollziehen. Und das bedeutet, dass jemand, der rumläuft und infiziert ist, eben es gar nicht weiß und deshalb vielleicht andere ansteckt. Also deshalb geht es nicht darum, auf andere zu zeigen, sondern zu sagen, was ist in diesem Land tatsächlich notwendig. Und das, glaube ich, kann am Ende des Tages nur Vertrauen schaffen. Und Vertrauen bedeutet auch, das ist eine eigene Währung, dass die Menschen wirklich im Eigeninteresse dabei bleiben und sich auch an die Maßnahmen halten.
Andrew Ullmann, sind wir schon mittlerweile an dem Punkt, wo man eigentlich diesen Anspruch, dieses Ziel aufgeben muss, diese Infektionsketten nachzuverfolgen und die Strategie zu ändern?
Also absolut nicht. Wir sollten weiter so gut und so lange wie möglich den Versuch aufrechterhalten, die Infektionsketten zu verfolgen. Aber unstrittig ist, dass irgendwann mal der Zeitpunkt auch kommen kann, wo das nicht mehr in dieser Ausführlichkeit möglich ist. Und da muss man halt punktueller, genauer gucken. Aber ganz aufgeben sollte man das nicht. Das halte ich für den falschen Weg, denn dann können wir alles aufgeben, was wir bisher erreicht haben.
Ist denn der exponentielle Anstieg der Infektionszahlen, von dem Angela Merkel ja auch gesprochen hat, ich habe ja die aktuellste Zahl vom Robert-Koch-Institut, der sogenannte R-Wert, der ist ja auf 1,44 gestiegen, bezogen auf die letzten 4 Tage, auf 1,35 bezogen auf eine Woche. Das heißt, ein Mensch infiziert 1,35 andere Menschen an. Ist das noch zu stoppen, ganz kurz, Andrew Ullmann?
Ich denke, dass wir das zumindest wieder auf 1 herunterdrücken können. Also bleibe ich optimistisch. Und das geht nur gesamtgesellschaftlich, wenn wir hier Zusammenhalt auch zeigen und diszipliniert an diese Infektionswelle herangehen.
Dorothea Mikulay, sie schreibt uns, Zitat, die Situation ist zweifellos auch für die Politik sehr schwierig, wenn einzelne Politiker sich dann auch noch mit unausgereiften Vorschlägen wie einer Verlängerung der Weihnachtsferien profilieren möchten. So ist das mehr als überflüssig und trägt nur zur Verunsicherung der Bevölkerung bei. Das ist die Meinung von Dorothea Mikulay. Und Rolf Lüß hat uns geschrieben, tatsächlich wäre es hilfreicher, die Verordnungen, Regeln und Empfehlungen so einheitlich wie möglich zu handhaben. Je unterschiedlicher die Entscheidungen ausfallen, desto willkürlicher erscheint der Umgang mit dem Phänomen. Das Signal an die Bevölkerung heißt dann, jeder kann sich seine eigene Meinung bilden und sich entsprechend verhalten. Was für das Große gilt, gilt dann auch im Kleinen. Das ist die Meinung von Rolf Lüß. Und aus Salzhemmendorf hat uns angerufen Frau Reifenberger. Schönen guten Morgen, Frau Reifenberger. Vielleicht erstmal die Frage, wo liegt Salzhemmendorf?
Salzhemmendorf liegt zwischen Hildesheim und Ameln.
Herzlich willkommen hier bei Kontrovers im Deutschlandfunk. Danke Ihnen für den Anruf. Was ist Ihr Punkt?
Guten Morgen. Meine Frage ist eigentlich mit 3 Gesichtern. Sind wir Deutsche durch so lange Wohlfahrtsjahre, 65 Jahre Wohlfahrtsjahre, so verwöhnt, dass man von uns glaubt, dass wir uns verhalten vergleichsweise wie Kinder im Laden, wenn sie nicht alles kriegen, blamieren sie die Mama an der Kasse? Oder wir fürchten umgekehrt die Politiker eigentlich nur, dass wir das tun und dass sie nicht wiedergewählt werden? Das ist wiederum weltweit widerlegt worden, zum Beispiel in Südkorea und in Neuseeland, die durch viel schärfere Lockdown-Vorschriften als hier die Seuche so niedergedrückt haben. Und was ist passiert? Frau Ardern ist zum Dank dafür mit 48% wiedergewählt worden. Das ist ja schon lange vorbei für jede Partei. Und drittens, ist es denn uns in die Ohren geschwätzt worden, irgendwie im Rahmen der Political Correctness, dass hinter jedem konsequent durchgesetzten Vorschrift oder Verbot oder Regel gleich die Diktatur um die Ecke lugt.
Mhm. Also ich verstehe Sie richtig. Oder was schließen Sie daraus? Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
Ja, dass die Regierung den Mut haben kann, wie andere Regierungen auch, die demokratisch gewählt sind, wie Frau Ardern oder wie in Südkorea. Und dass die Bevölkerung das danken wird, wenn sie statt krank zu werden nur mal die Wirtschaft Prozente runterdrücken, die BIP-Prozente.
Ja, okay. Frau Waffenberger, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Dazu passt vielleicht der Kanzleramtsminister Helge Braun, der hat dann ja anschließend gesagt, nach diesem Treffen im Kanzleramt, wir müssen jetzt im Grunde genommen mehr machen, also die Menschen, und vorsichtiger sein als das, was die Ministerpräsidenten beschlossen haben. Muss die Bevölkerung jetzt also Michael Frieser, vielleicht an Sie die Frage. Muss die Bevölkerung jetzt in die Bresche springen, weil die Politik sich nicht einigen kann?
Ohne die Bevölkerung geht's gar nicht. Aber die Politik hat sich an dieser Stelle ja geeinigt. Der dringende Appell lautet: Vermeiden Sie Kontakte im Augenblick, wo immer es geht. Keiner will, dass im privaten Bereich irgendjemand vor der Tür steht und überprüft, ob man sich zu 5, zu 10 oder zu 15 trifft. Aber es muss doch im Eigeninteresse eines jeden Einzelnen liegen, dass er sagt, ich vermeide jetzt im Augenblick mal Familienfeiern. Das tut weh, keine Frage. Aber das Schutzgut ist doch am Ende nicht nur Leben, sondern das Schutzgut ist auch die soziale Isolation. Das ist das, worauf wir zusteuern, dass sich im Augenblick die Infektionszahlen eher bei den Jungen erhöhen, aber natürlich irgendwann auch auf die Älteren, auf die vulnerablen Gruppen, die Verwundbaren überschwappen werden. Das ist doch jedem Einzelnen klar. Und deshalb kommt so maßgeblich darauf an, dass die Menschen es ernst nehmen und dass die Menschen das auch wirklich für sich herausnehmen als Herausforderung, ohne dass die Politik jeweils einen Polizisten an die nächste Straßenecke stellt. Deshalb ist es so entscheidend, dass alle mitmachen und dass alle wirklich versuchen zu vermeiden, jeden Kontakt, der im Augenblick wirklich nicht notwendig ist.
Andrew Ullmann von der FDP, auch an Sie die Frage. Muss die Bevölkerung jetzt in die Bresche springen, weil die Politik sich nicht einigen kann?
Also in dem einen Punkt muss ich Herrn Albers recht geben, dass nur gesamtgesellschaftlich können wir dieses Problem begegnen. Aber allein nur Disziplin wird nicht reichen. Ich bin der festen Überzeugung, wir können heute intelligenter mit dieser Krise umgehen. Was ich nicht erleben möchte, ist tatsächlich die Situation, dass wir im März hatten. Die Vereinsamkeit oder auch die Einzelhaftung von älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen in den Pflege- und Altenheimen. Die kalte Jahreszeit darf nicht zur sozialen Kälte umgeformt werden. Und da mache ich mir wirklich ernsthafte Sorgen. Und was meine ich jetzt mit intelligenter mit dieser Pandemie umgehen? Natürlich müssen wir solidarisch alle Familienfeierlichkeiten versuchen einzuschränken und auch physikalische Abstände aufrechtzuerhalten. Aber ein Punkt wird hier in der Diskussion häufig vergessen, dass leider auch hier in Bayern schwierig wurde, sind die Testungen. Zielloses Testen halte ich für unsinnig, aber gezieltes Testen, gerade bei den vulnerablen Gruppen oder auch die Menschen, die mit diesen Personenkreisen auch zusammenarbeiten, sollen regelmäßig getestet werden, sodass auch Besuche aufrechterhalten werden können. Jetzt habe ich heute auf der Hinfahrt ins Büro schon mitbekommen, dass einzelne Krankenhäuser Besuchsverbote erlassen. Das ist eigentlich sehr schade, weil wir gehen in einer sozialen Kälte hinein, die wir hätten verhindern können, wenn wir rechtzeitig uns Gedanken gemacht hätten, wie wir mit der Teststrategie umgehen können. Die Teststrategien, die bisher existieren, sind nicht ausreichend, für die zweite Welle vorbereitet zu sein.
Ja, also wir haben es ja gerade jetzt schon häufiger gehört, es kommt sehr stark auf die Bevölkerung an, aber es kommt natürlich auch auf die Politik an. Die hat ja nun mal die Aufgabe, dann doch bestimmte Maßnahmen dann zu ergreifen und sich zu koordinieren. Und da haben wir ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv über das umstrittene Beherbergungsverbot gesprochen. Und dazu passt eine Anruferin, Frau Becker aus Berlin hat sich bei uns gemeldet. Frau Becker, Sie sind da persönlich betroffen. Können Sie das ein bisschen schildern?
Ja, hallo in die Runde erstmal. Ja, genau. Ich habe eigentlich eine Reise gebucht nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Stralsund. Und wir wollten am Mittwoch eigentlich fahren und ich habe drei Kinder, also ein Zwillingspärchen, 5 Jahre und einen 8-jährigen Jungen. Und uns wurde gesagt, wir müssen einen Test vorlegen, einen Negativtest, was ich ja gerne machen würde, wenn das nicht so ein Aufwand wäre. Also sprich, ich möchte mich dafür aussprechen, dass es so ein bisschen eine Unmöglichkeit ist, wenn man schon ein Beherbergungsverbot ausspricht, dass man doch irgendwie eine Maßnahme auch noch für den Verbraucherschutz einrichtet in irgendeiner Form. Weil wir können nicht stornieren. Wir müssen auf den Kosten eigentlich sitzen bleiben. Also es ist so ein bisschen zwiespältig, was wir jetzt machen können.
Fünfköpfige Familie, sagten Sie. Was würde das kosten, so einen Test in Berlin machen zu lassen? Für alle fünf?
Genau, das ist die nächste Geschichte. Eigentlich dürfen wir uns gar nicht testen lassen. Ich müsste dann theoretisch lügen. Ich müsste sagen, ich hatte Kontakt, damit das übernommen wird. Kostentechnisch 140 Euro pro Nase ist das.
Das ist für eine fünfköpfige Familie natürlich schwierig zu finanzieren.
Richtig, also das ist dann mehr, als das Übernachten kosten würde für 3 Nächte. Und also ich bin für die Maßnahmen, absolut. Ich finde das super, dass man Maßnahmen, in strenger Form auch durchführt, aber es muss für den Verbraucher auch irgendeine Rückkopplung geben, dass man irgendwas tun kann in so einer Notlage.
Und das Beherbergungsverbot ist ja von verschiedenen Gerichten in verschiedenen Bundesländern ja auch jetzt einstweilen erstmal gekippt worden. Einige Bundesländer sind dann nachgezogen, haben es genauso gemacht. Aber in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise ist es ja so, da wurden die Regeln zwar jetzt auch entschärft oder werden entschärft, aber nach wie vor muss man einen negativen Test vorweisen.
Richtig, ich muss das vorweisen, um einreisen zu dürfen. Und wie gesagt, ich habe mich bisher immer wohlgefühlt, Masken tragen wir sowieso alle, auch alle Kinder, immer. Auch vielfach draußen, weil es einfach gegeben ist. Und ja. Aber wir dürfen nicht verreisen.
Frau Becker, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Bleiben Sie gerne noch ein bisschen in der Leitung, wenn Sie mögen. Vielleicht, weil Berlin angesprochen ist und Mecklenburg-Vorpommern, die Frage an Wolfgang Albers, gesundheitspolitischer Sprecher der Linken im Abgeordnetenhaus zu Berlin. Was sagen Sie da zu diesem Wirrwarr, der da entstanden ist?
Naja, das ist Regelwirrwarr und teilweise ist es auch Possenspiel. Wenn ich mir das Beispiel gerade angehört habe, die 5-köpfige Familie kann in Urlaub fahren, weil es gebunden wird an das Durchführen eines Tests. Ich weiß nicht, was das soll. Das bringt überhaupt keine Sicherheit. Auf dem Weg vom Test nach Hause oder quer durch die Stadt kann man sich schon wieder infiziert haben. Also nützt das im Prinzip überhaupt nicht, eine solche Regelung anzusetzen. Und insofern bin ich voll dabei, wenn man sagt, wir müssen aufpassen. Wir müssen auch Maßnahmen einhalten, aber die Maßnahmen müssen plausibel sein und sie müssen verhältnismäßig sein und sie müssen vor allen Dingen Sinn machen. Das Beherbergungsverbot ist purer Aktionismus.
Hat dieses Beherbergungsverbot möglicherweise dazu geführt, dass wirklich der Rückhalt in der Bevölkerung jetzt auch insgesamt für diese Maßnahmen, die ergriffen werden, abnimmt? Andrew Ullmann von der FDP?
Ich hoffe nicht. Ich denke eher, dass die Bevölkerung so langsam aber sicher die Nase voll hat von den Politikern, die immer wieder jede Woche neue Meldungen herausbringen und dann einfach die Unsicherheit, auch die Planbarkeit nicht mehr gegeben ist. Und deshalb plädieren wir auch im Bundestag auch dafür, dass wir diese Verordnungswahnsinn, das ja auch von Bundesgesetzgebung her, aber auch in den Ländern, wieder zurück in die Parlamente geführt werden. Weil da könnte man diskutieren, da sind auch mehrere Meinungen, die dann durchgeführt werden können. Da können wir öffentliche Anhörungen durchführen, wo Experten zu Rate gezogen werden. So müsste eigentlich die politische Diskussion stattfinden. Und jetzt mal ehrlich, sind wir wirklich überrascht, dass wir eine zweite Welle jetzt im Herbst und im Winter bekommen? Das ist eigentlich jedem relativ klar gewesen, dass das kommen wird. Und da hätte man sich tatsächlich in den Sommermonaten gut vorbereiten können. Aber da muss ich klar sagen, da hat auch die Bundesregierung geschlafen.
Aber andererseits muss man ja auch sagen, kann man es ja vielleicht auch verstehen, wenn ein Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern sagt, wir haben hier 3 Millionen Touristen jedes Jahr und sehr niedrige Infektionszahlen bisher und da müssen wir uns davor schützen, dass das hier reingetragen wird. Michael Frieser, bitte dazu zu dem Punkt.
Also ich war auch nie ein großer Anhänger dieses Beherbergungsverbotes. Es war der Versuch.
Gab es in Bayern ja auch mit einer besonderen Regelung. Ne? Dieses Beherbergungsverbot, das galt für alle Deutschen, aber nicht für Bayern, richtig?
Möglichst Kontakte zu unterbinden und auf dem Weg dahin. Es hat sich nur erwiesen, dass der Weg nicht das Problem ist. Wenn man vor Ort nämlich die Maßnahmen einhält und den Abstand auch wahrt, dann funktioniert das eigentlich wirklich sehr gut. Deshalb ist auch der Grund, warum man entweder auf politischem oder auf gerichtlichem Wege dieses ganze Beherbergungsverbot auch wieder eingebremst hat. Übrigens für mich kein Drama. Als Anhänger eines Rechtsstaates funktioniert auch die gerichtliche Kontrolle. Für mich ist das keine Katastrophe, wenn ein Gericht eine Maßnahme überprüft. Das ist die Grundlage dieses Staates. Ich will aber trotzdem zu Herrn Ullmann schon noch mal ganz kurz eines sagen. Diese Diskussion zurück in die Parlamente. In keinem einzigen Landesparlament, wie auch im Deutschen Bundestag, wurde irgendein Antrag nicht behandelt, auch von der Opposition, wie das nun mal in unserem Land der Fall ist. Das heißt, diskutiert werden konnte und wird überall. Dass allerdings die Politik in der Exekutive, in den Verwaltungen, die Länderchefs arbeiten müssen. Das ist doch vollkommen klar. Man würde sie doch ihres Berufsverzichtes zeitigen und sagen, ihr macht euren Job nicht, wenn ihr nicht versucht, alles tatsächlich umzusetzen. Wir leben nicht in einem Ermächtigungsstaat. Das ist einfach nicht wahr. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist nach wie vor, auch in den Parlamenten, wir werden das auch im Deutschen Bundestag nächste Woche wieder tun, aber letztendlich tragen die Verantwortungen nun mal diejenigen, die auch die Verantwortung vom Volk erhalten haben. Also deshalb würde ich da etwas warnen, zu sagen, die Welt wird von morgen an besser, wenn wir jeden Tag, jede Diskussion erst nochmal in den Parlamenten führen. Wir führen jede Woche Diskussionen über die Frage der Möglichkeiten der Eindämmung dieser Pandemie in jedem Parlament.
Also, aber es gibt keine Abstimmung darüber, weil das eben auf Landesebene passiert und das auf Verordnungsebene. Nein.
Wolfgang, aber das ist doch eine Diskussion im Nachhinein. Machen wir uns doch nichts vor. Also, das ist in der Tat so, dass die Exekutive entscheidet. Wir haben ja in Berlin mittlerweile die 11. Änderung der Eindämmungsverordnung. Wir haben mittlerweile die 7. Änderung der Infektionsschutzverordnung. Das wird als Verordnung eingereicht. Wir nehmen das als Parlamentarier zur Kenntnis, aber wir können darauf nur reagieren und wir können nicht gestaltend sagen, wir wollen auch diese Entscheidungen, die Entscheidungsträger und die Entscheidungsgründe transparent machen, weil wir nur durch diese Transparenz dann auch die Akzeptanz bekommen. Das ist doch völlig wahr. Da sind auch teilweise Maßnahmen getroffen worden, bevor der Effekt der erst getroffenen Maßnahme abgewartet wurde. So kann man auf Dauer keine Politik machen und so kommen da auch die ganzen
Widersprüche. Das könnten Sie in Berlin ja auch anders regeln, wenn Sie möchten, wenn Sie wollten, Herr Albers, oder? Sie sind doch im Senat vertreten.
Nee, wir sind nicht im Senat. Ja, wir sind im Senat vertreten, natürlich. Ich rede gerade davon, dass wir hier jetzt ein exekutives Handeln erleben, das parlamentarisch eben nicht kontrollierbar ist. Deswegen haben wir doch gerade die aktuelle Diskussion, dass diese Debatte wieder in die Parlamente und zu den Parlamentariern zurückgeholt werden muss.
Haben Sie da was versäumt, vielleicht auch in Berlin?
Da haben wir nicht nur in Berlin was versäumt, offensichtlich ja überall, weil wir nicht aus diesem Panikmodus rauskommen.
Mhm. Karl Jungblut, ganz kurz, Herr Ullmann, eine E-Mail passt dazu sehr gut. Und zwar hat uns Karl Jungblut geschrieben, wieso sollte das besser werden, wenn nun alle Parlamente beteiligt werden? Gibt es dann nicht noch mehr Politikerinnen und Politiker, die sich dringend mit originellen Vorschlägen profilieren müssen? Wird es dann nicht noch wirrer? Das ist die Frage von Karl Jungblut. Ja. Andrew Ullmann von der FDP dazu.
Also ich bin überzeugt, dass das anders sein wird, dass wir mehr Klarheit haben werden. Und wir müssen auch sehen, wir haben die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist deswegen verabschiedet worden im März, weil wir nicht wussten, ob der Bundestag überhaupt funktionsfähig ist. Aber der Bundestag war weiterhin funktionsfähig und deswegen brauchen wir das nicht. Deshalb brauchen wir, und das bin ich jetzt überrascht, dass Herr Friese das so gesagt hat, wir haben Verordnungsermächtigung darum geht es ja. Wir haben als Oppositionspartei haben wir die Anträge hineingebracht in den Bundestag, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite jetzt aufzuhören hat. Aber die Pandemie läuft natürlich weiter. Und genau diese Verordnungsermächtigung kann auch eine Bundesregierung verzichten und das in die normale Gesetzgebung hineinbringen. Und der Vorteil ist, Herr Friese, das wissen Sie ja auch bei der Gesetzesinitiativen, dass man dann auch in der öffentlichen Anhörung damit mehr Expertise herangeht und nicht nur mit ein oder zwei Experten in der Ministerpräsidentenrunde oder der Kanzlerinnenrunde diskutiert, sondern das mal auf breitere Füße stellen. Und da kriegen sie auch eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Bevölkerung und auch wir von der FDP akzeptieren ja einige Verordnungen, die ja existiert haben. Wir stellen auch die Pandemie ja gar nicht in Frage. Aber wir würden gerne die Rechtssicherheit wiederherstellen und natürlich die gesetzgeberische Kompetenz zurück in das Parlament bringen.
Aber Herr Ullmann, darf ich ganz kurz antworten,
bitte,
Herr Heckmann?
Bitte.
Herr Ullmann, der Punkt ist doch schon der, dass genau diese Anträge auch diskutiert wurden. Es ist vollkommen klar, dass wir erstens in den Parlamenten genau auch zur Kontrolle berufen sind. Und dass genau an dieser Stelle auch diskutiert werden muss, natürlich oftmals in der Rückschau und nicht so sehr in der Zukunft. Aber dass die Expertise nicht da wäre in einem Land, in dem sich jeder Wissenschaftler zu Wort melden kann und in dem es auch Expertenhearings en masse, das wissen Sie doch besser wie ich, im Gesundheitsausschuss möglich war. Worum geht es denn? Es geht darum, dass im Augenblick eine Situation, eine exponentielle Ansteckungskette durch das Verwaltungshandeln eingedämmt werden muss. Und da glaube ich in der Tat, dass ein Flickenteppich, wie er oftmals vorgeworfen wurde, jetzt nicht unbedingt besser wird, wenn 16 Parlamente zuerst bei jedem einzelnen Verwaltungsschritt mit einbezogen werden. Das ist übrigens auch nicht im Sinne unseres Rechtsstaates. Ich glaube, dass Vertrauen in der Bevölkerung dann zurückkehrt, wenn man, da haben Sie vollkommen recht, plausible, sinnvolle, geeignete, angemessene Maßnahmen am Ende des Tages einführt, kontrolliert und dann die Bevölkerung auch auf seine Seite zieht, weil sie spüren, das hat Sinn am Ende des Tages.
Gerhard Edelmann.
Diese etwas herbeigeredete, wir hatten das vorhin von der Frau Pache aus Freiburg, dieses Herbeireden der Tatsache, dass alles besser wird, wenn wir es möglichst lange in jedem einzelnen Landesparlament durchdiskutieren, das bezweifle ich im Augenblick schon ein Stück, denn es ist eine Frage von Tagen.
Eine andere Meinung ist Gerhard Edelmann. Er schreibt uns, die Bekämpfung der Pandemie scheint sich auch auf die Demokratie schädlich auszuwirken. Bei allen Entscheidungen wurde das Parlament bisher nicht mit einbezogen. Ein unglaublicher Zustand, meint Gerhard Edelmann. Und aus Würzburg ruft uns Herr Lindner an. Schönen guten Morgen, Herr Lindner. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihr Punkt?
Ich wollte anmerken, dass für mich der Plan B fehlt in der Diskussion. Also grundsätzlich bin ich d'accord mit den Maßnahmen, weil ich einfach die Notwendigkeit sehe. Allerdings, wenn ich Perspektive schaue, auch im Sinne des Vertrauens in die Politik und der Geduld, sage ich jetzt mal, fehlt so dieses Thema, was passiert, wenn wir den Impfstoff nicht kriegen? Also wie können wir ein möglichst hohes Maß an Normalität wiederherstellen, wenn wir bestimmte andere Maßnahmen nutzen, zum Beispiel diese Antigen-Tests. Die sind vom Herrn Kekulé, glaube ich, im März, April angesprochen worden. Ich habe es jetzt in der öffentlichen Diskussion
das ist der Virologe von der Uni Halle, Herr Kekulé.
Genau. Und ich habe das in der öffentlichen Diskussion, ich glaube, das erste Mal irgendwann Mitte September wahrgenommen, dass das von Seiten der Politik her angesprochen worden ist.
Okay.
Und das fehlt mir so ein bisschen, um das Vertrauen auch zu behalten.
Eine Perspektive auch zu bekommen, für die Zeit danach möglicherweise. Ja, also,
genau.
Herr Lindner, danke Ihnen für den Anruf. Bleiben Sie gerne dran. Vielleicht die Frage an Wolfgang Albers, die Frage an Sie von der Linken, Plan B. Was ist, wenn es keinen Impfstoff gibt? Gibt es dazu konkrete Überlegungen, die konkret genug sind?
Ich hoffe, dass es die gibt und ich verstehe auch nicht so ganz die Diskussion mit der Fokussierung auf diesen Impfstoff, die immer wieder in den Vordergrund gebracht wird. Wir werden mit dieser Endemie, mit diesem Keim, mit diesem Erreger, mit dem wir alltäglich zu tun haben, wahrscheinlich dauerhaft leben müssen und wir werden unsere Strukturen pandemiefest machen müssen.
Das heißt, die Frage, die Herr Lindner gestellt hat.
Genau, wir müssen in den Krankenhäusern Voraussetzungen schaffen, dass man kurzfristig auf erhöhte Infektionsgeschehen reagieren kann, indem man mit einfachen Umbauten aus Normalstationen Stationen macht, bei denen man Schleusen einbaut, sodass im Bedarfsfall die Betten relativ schnell leergeräumt und mit Infektionspatienten vollgelegt werden können. Wir müssen die Gesundheitsämter dementsprechend ausrüsten. Wir müssen sie mit der entsprechenden IT-Ware ausstatten, aber auch mit dem entsprechenden Personal. Wir müssen einfach sehen, dass das, was in der Vergangenheit im Gesundheitsbereich versäumt wurde, nun, nachdem wir wissen, wo die Defizite sind, auch, dass das verändert wird. Das DRG-System zum Beispiel finanziert keine Vorhaltung von Schutzmaterialien. Das finanziert das laufende Geschäft, aber mit den Geldern, die sie da requirieren, können sie keine langfristigen...
Welches System ist das hier? Sie hatten gerade so
das System der Fallpauschalen, so wie die Krankenhäuser finanziert werden. Die können Schutzkittel und Schutzmasken nicht im Voraus lagern, weil sie das nicht refinanziert bekommen, sondern sie bekommen ja über diese Gelder nur die tatsächlich laufenden Ausgaben ersetzt. Da muss man umdenken, da muss man dann eben Vorsorgepauschalen ausreichen, damit die Krankenhäuser auch in der Lage sind, darauf zu reagieren. Die Vierbettzimmer müssen zum Beispiel in Zweibettzimmer verwandelt werden, damit durch einfache Trennwände dann gegebenenfalls auch die Patienten getrennt werden können. Wir haben in der Politik eine ganze Reihe von Hausaufgaben zu erledigen, aber ich erlebe im Moment nur, dass wir die Aufgaben an die Bürger weitergeben und versuchen, die zu erziehen und ihnen Hygienerichtlinien, das halten die Bürger, sehr vorhin mehrfach gesagt worden, viele schon lange ein, aber wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen, weil wir eben nicht darauf fokussieren können, dass wir irgendwann einen Impfstoff haben und dann wird alles anders und alles besser. Nein, der Erreger ist da und wir müssen langfristig sehen, wie wir damit klarkommen.
Andrew Ullmann von der FDP, Plan B, falls es keinen Impfstoff gibt, gibt es dazu konkrete Pläne?
Also zunächst einmal muss man festhalten, dass die ersten Studienergebnisse, die publiziert worden sind, vielversprechend sind. Deswegen glaube ich, wird es diese Vakzine ab nächstes Jahr geben. Nur das Problem wird natürlich sein, wie kriegen die Menschen einen Impfstoff, weil wir es global natürlich müssen die Leute beimpft werden und oder sollten beimpft werden, weil ich spreche uns ja nicht für eine Impfpflicht aus. Diese Impfstrategie muss sicherlich noch erarbeitet werden und habe ich auch konkrete Vorstellungen, wie das aussehen kann. Nur der Plan B sieht ja so aus, dass auch Medikamentenstudien zurzeit auch laufen und neue Medikamente auch getestet werden. Nicht nur alte Medikamente, die man denkt oder man hofft, dass diese funktionieren. Also da gibt es schon die Möglichkeiten. Aber eine Sache ist klar und das wurde auch gerade angesprochen. Wir müssen sehen, dass wir widerstandsfähiger werden. Aber nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in der Wirtschaft. Wie können wir das Kulturleben aufrechterhalten? Wie können die Solo-Selbstständigen, die weiterarbeiten, die fallen zum Teil aus diesen Rettungsschirmen heraus. Wir müssen halt auch ganzheitlicher die Pandemie betrachten, denn es ist nicht nur eine gesundheitliche Gefährdung, sondern eine soziale, wirtschaftliche und eine gesellschaftliche Gefährdung.
Ich möchte Ihnen ein, zwei, drei oder drei E-Mails zu Gehör geben. Astrid Pfeiler schreibt uns, Zitat, ein allmorgendliches Aufwachen mit immer neuen angestiegenen Zahlen positiver Testergebnisse verbreitet unnötig Panik und Ängste. In vielen Praxen ist die Zahl von Angstpatienten viel höher als diejenigen von an Corona Erkrankten. Ich halte die Maßnahmen für deutlich überzogen, so die Meinung von Astrid Pfeiler. Andere Ansicht ist Rainer Beversdorf. Er schreibt uns, es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man heute, da die Infektionszahlen längst den Wert des Frühjahrs überschritten haben, nicht wieder solch kategorische und konsequente Maßnahmen, die die Zahlen nachweislich auf ein Minimum reduziert haben, zum Schutz der Bevölkerung installiert. Das ist die Ansicht von Rainer Beversdorf. Und Thomas Schmidt schreibt uns, Zitat, niedrige derzeitige Belastung in den Intensivstationen sagt nichts darüber aus, was in näherer Zukunft passiert. Exponentielles Wachstum bedeutet, dass an einem Tag noch alles normal erscheint, schon am nächsten Tag die Lage nicht mehr beherrschbar ist und die Entscheidung darüber fällt zu einem Zeitpunkt, an dem ein künftiges Problem noch weit weg erscheint, so die Meinung von Thomas Schmidt. Den Punkt möchte ich gerne auch weitergeben an Wolfgang Albers von der Partei Die Linke. Verharmlosen Sie insofern das Problem nicht so ein Stück weit, wenn Sie sagen, man muss auf andere Zahlen schauen und das exponentielle Wachstum?
Wir haben zurzeit kein exponentielles Wachstum. Das muss man einfach festhalten. Wenn man sich die regelmäßig veröffentlichten Zahlen anguckt, dann haben wir ein Wachstum, wir haben ein lineares Wachstum und wir haben ein steigendes Wachstum. Das ist nicht exponentiell. Aber die Frage ist auch im Prinzip nicht so wichtig. Entscheidend ist doch tatsächlich.
Nochmal ganz kurz vielleicht nochmal zu dem Punkt, damit wir das nochmal klar haben, auch für die Hörerinnen und Hörer. Da ist ja dieser R-Wert entscheidend und den gibt das RKI mit 1,35 derzeit an. Zahlen, das sind die aktuellsten Zahlen. Das heißt also 10 Infizierte stecken im Schnitt 13 bis 14 Personen an.
Ja, aber der R-Wert ist, und das können Sie wunderbar in Berlin bei der Berliner Ampel beobachten, wenn Sie sich da die Zahlen der Senatsverwaltung für Gesundheit, die auch jeden Tag veröffentlicht werden, haben Sie eine wunderbare Kurve des R-Werts. Der schwankt ständig. Der R-Wert ist innerhalb von einem Tag oder von zwei Tagen schon wieder im grünen Bereich, nachdem er vorher gelb war und manchmal auch rot war. Das ist nichts, worauf ich eine langfristige, verlässliche politische Entscheidung fällen kann. Das ist etwas für die epidemiologische Beobachtung, das ist wissenschaftlich sicherlich wichtig und entscheidend, aber das ist nichts. Das ist nicht die Entscheidungsgrundlage für politisch restriktive Maßnahmen, die wirtschaftliche, soziale und eben auch gesundheitspolitische Auswirkungen haben. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. So, und dann ein Beispiel, als wir in Gütersloh den Ausbruch hatten bei Tönnies mit 7000 Menschen in Quarantäne und 2566 positiv Getesteten. Da sind 34 Patienten stationär behandelt worden, davon 8 auf der ITS und 3 beatmet. Wir haben ein ernstzunehmendes Krankheitsgeschehen, aber wir haben überhaupt nichts zu dämonisieren, sondern wir müssen den Umgang mit dieser Erkrankung versachlichen und deswegen immer auch der Blick auf die nüchternen Zahlen und auf die tatsächliche Belastung. Noch ein weiteres Beispiel. Wir hatten in Berlin ja auch eine ganze Anzahl von Fällen. Wir haben 633 Intensivbetten zur Verfügung gestellt und freigehalten. Davon waren am 21.04. einmalig 165 mit Covid-19-Patienten belegt. Und wir hatten bei unseren rund 22.000 Krankenhausbetten einmal am 10. April 615 stationäre Corona-Patienten. Das sind ernstzunehmende Patienten. Es ist eine ernstzunehmende Erkrankung, aber es ist nichts, was unsere Kapazitäten auch nicht bundesweit zu irgendeinem Zeitpunkt an den Rand der Katastrophe gebracht hätte. Wir können das beherrschen. Bei allen Mängeln im Gesundheitssystem sind wir da sehr gut aufgestellt und können diese Patienten adäquat behandeln. Da muss niemand Angst haben, da muss man auch nicht über Triage reden, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen sagen, ja, die Menschen werden krank. Das kann auch in vielen Fällen eine ernstere Erkrankung werden. Aber wenn sich die Veröffentlichung des RKI anschauen, dann müssen sie auch zur Kenntnis nehmen oder dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass von den 275.000 Fällen, über die klinische Angaben vorgelegen haben am 13.10., 86% symptomlos waren und 6.003 eine Lungenentzündung entwickelt haben. Das macht diese Krankheit nicht vernachlässigbar, aber es relativiert als Arzt und aus ärztlicher Sicht interessieren mich in erster Linie diejenigen, die tatsächlich krank sind.
Michael Frieser von der CSU, bitte dazu.
Entschuldigung, das hilft uns doch im Augenblick nicht weiter. Sie haben natürlich vollkommen recht, mit Panikmache kommen wir überhaupt nicht weiter. Aber die Tatsache, dass 10 Leute 13 anstecken, zeigt, dass die Kurve nach oben schaut. Ob sie das jetzt epidemiologisch
das
oder
virologisch ist morgen doch schon wieder anders beim
Wachstum bezeichnet, heißt doch am Ende des Tages nur, dass sie sich auf die allerletzte Hilfsmaßnahme, nämlich das Auflaufen der Intensivmedizin, vorbereiten. Und wenn das passiert, ist doch die Zustimmung zu der Tatsache, dass wir die Kontrolle verloren haben. Ich darf noch einmal in Erinnerung rufen, dass dann, wenn die Intensivmedizin, die Beatmung vorläuft, das Problem nicht die Kapazität der Betten ist, sondern das Personal. Sie können keinen Facility Manager hinstellen und die Beatmungsgeräte bedienen lassen. Dazu bedarf es hochspezialisierten Personals. Also deshalb
und warum mal haben wir dieses Personal nicht, Herr Ullmann?
Ein Stück weit zurück zu dem Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt muss doch heißen, wenn wir wissen, dass die jeweiligen Grenzwerte überschritten sind, dann müssen wir reagieren und die Bevölkerung bitten, dass sie uns in diesem Wege im Eigeninteresse folgen muss. Und deshalb vielleicht auch noch einmal der Hinweis darauf, das, was wir schützen, ist doch nicht nur das Gut Mensch, das Gut Leben, sondern wir schützen auch davor, dass wir eben in 3, 4, 5 Wochen oder an Weihnachten eben keine Lockdowns in den Altersheimen, keine Lockdowns in den Schulen haben müssen und dass wir uns, was wir uns bestimmt auch nicht mehr leisten können auf Dauer, einen weiteren Lockdown in der Arbeitswelt haben.
Ich möchte an der Stelle
im Augenblick zu verhindern.
An der Stelle machen wir einen Semikolon. Andrew Ullmann darf dazu auch gleich noch was sagen, aber ich möchte zunächst Herrn Knoll aus Dresden die Gelegenheit geben, sich noch einzuschalten in die Diskussion. Herr Knoll, schönen guten Tag. Was ist denn Ihr Punkt, bitte?
Ja, schönen guten Tag. Vorhin ist schon mal das Stichwort Versachlichung der Debatte gefallen. Das tut immer wieder Not, glaube ich. Mein Punkt ist, dass ich denke, da sind sich die meisten einig, dass wir zur Eindämmung der Pandemie eine breite Unterstützung der Bevölkerung für das Einhalten von Regeln brauchen. Und ich sehe ein Problem darin, wie diese Regeln kommuniziert werden. Also Voraussetzung für das Befolgen von Regeln ist ja, dass man die Regeln versteht. Und Voraussetzung dafür ist verständliche Kommunikation. Und wenn ich mir das Beispiel aus meinem Bundesland angucke, da ist Ende September die neue Verordnung für den Oktober veröffentlicht worden, als 9-seitige PDF-Datei. Und dann ist kurz danach jetzt eine Aktualisierung veröffentlicht worden, in der es dann sowas zu lesen, wie die bezieht sich auf die vorherige und da steht dann drin, Paragraph 8 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert, Buchstabe E wird aufgehoben.
Das kennen alle, die so, ja schon mal nachgeschaut hatten. Ja, ja.
So, und also ich arbeite an der Universität, habe ein bisschen didaktische Erfahrung und vor allem auch so ein Gefühl dafür entwickelt, wie man Leute abhängen kann. Und ich würde vorschlagen, es wäre sehr gut, wenn es eine Plattform gäbe, die könnte getragen werden, zum Beispiel von der Gesundheitsministerkonferenz, wo in einheitlicher Form die Regeln kommuniziert werden und mit einer intelligenten semantischen Suchfunktion ausgestattet werden. Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten zeitlich und örtlich stark veränderliches Infektionsgeschehen haben und dass es deswegen richtig ist, dass die Einschränkungen und Regeln sich auch daran anpassen. Aber es ist illusorisch zu erwarten, dass der Großteil der Menschen auf Basis von ellenlangen PDF-Dateien oder aus den Medien aufgeschnappten Fragmenten da den Überblick verhält. Und es muss also so verständlich kommuniziert werden.
Ist ein guter,
und ja. Ja.
Ist ein guter Hinweis, eine gute Idee. Vielleicht wird sie ja auch aufgegriffen. Würde ich begrüßen. Schönen Dank, Herr Knoll. Schöne Grüße nach Dresden. Und wir gehen weiter nach Hamburg, genauer nach Putlitz bei Hamburg, zu Frau Kruse, wenn ich das richtig sehe. Schönen guten Morgen, Frau Kruse.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie verfolgen Sie die Diskussion?
Ich verfolge sie seit Monaten. Und ich meine, wir haben den Anfang, also wir haben ja schon einen Lockdown gehabt.
Nicht ganz, muss man sagen, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Ne?
Ja, da haben wir ja hoffentlich gelernt. Also für mich, diese ganzen Zahlenjongliererei, diese Versuche in den Debatten, es jedem persönlich recht zu machen, das wird nicht klappen. Wir haben das Volk zu schützen und dem Volk zu dienen, schwört übrigens jeder Politiker bei der Amtseinführung, sehe ich im Moment nicht, weil es ist ja ganz simpel. Masken tragen, Abstand halten und Kontakte vermeiden. Und das wird man im Zweifel auch ein paar Jahre hinkriegen müssen, weil sonst klappt das nicht. Und da kann man dann auch mit dem Flickenteppich arbeiten. Das ist völlig egal. Wenn eine Region wenig belastet ist, dann sorgen wir doch dafür, dass sie wenig belastet bleibt. Das schafft man nur mit Masken und Abstand und den Hygieneregeln, den AHA-Regeln.
Aber da ist die Bevölkerung auch gefragt, richtig?
Natürlich ist die Bevölkerung gefragt und das ist auch eine Sache der Bildung. Und die Bildung ist in Deutschland ja nun irgendwo ganz weit tief im Keller inzwischen. Wenn man die Fernsehprogramme sieht, es ist eine Katastrophe. Für mich ist die Verschwörungstheoretiker, warum tritt man denen nicht entgegen? Nein, dann Der Herr Professor Streeck, der verharmlost das ja auch noch zum Teil und sagt, ja, da muss man dann gucken, da so und da so. Das ist Schwachsinn. Es ist eine ernstzunehmende Krankheit. Die Folgeschäden, auch für die, die nur leicht infiziert sind, sind überhaupt nicht absehbar. Und diese Menschen, die das jetzt schon erleiden müssen, die lässt man viel zu wenig zu Wort kommen. Die sind irgendwo im Untergrund, die gelten als gesund, weil sie nicht mehr den Virus in ihrem Test aufweisen. Ich finde das alles sehr blamabel. Wir sind mal das Volk der Dichter und Denker gewesen. Wir sind so bescheuert inzwischen. Es muss doch jedem einleuchten, wenn jeder das nur tun würde, Maske, Abstand halten, Hygieneregeln, dann wäre die Pandemie für uns, ja, ich sag mal, gut erträglich.
Frau Kruse, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen engagierten Debattenbeitrag. Schöne Grüße nach Putlitz bei Hamburg. Schönen Dank für Ihre Meinung.
Nee, ist nicht bei Hamburg. Das ist 150 Kilometer von Hamburg
weg. Okay, dann ist das relativ. Ja, vielen Dank trotzdem für den Anruf und schöne Grüße. Herr Ullmann, vielleicht Sie dazu.
Ich denke, die Wortbeiträge von Herrn Knoll und Frau Kruse verdeutlichen eine Sache sehr klar. Es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, sich abzuschotten und möglichst alles dicht zu machen. Auf der anderen Seite auch die Ängstlichkeit, die existiert. Ich denke, was Frau Kruse gesagt hat, und das muss man auch hier nochmal betonen, die AHA-Regeln mit Lüften und so weiter, das sind Maßnahmen, die jeder für sich selber auch umsetzen sollte. Denn die Infektionszahlen sind momentan durch Familienfeierlichkeiten auf private Ebene letztendlich entstanden. Aber weiterführende Maßnahmen, die angedacht sind oder auch zum Teil ausgesprochen worden sind, bedürfen einer rechtlichen Grundlage. Deswegen kann ich hier nochmal explizit betonen, wir müssen zurück ins Parlament, diese Punkte auch nochmal zu diskutieren. Wir streiten nicht ab, was bisher gelaufen ist. Und nur ein Wort zu Frau Kruse wegen Herrn Streeck, den ich persönlich auch kenne. Herr Streeck,
der Virologe der Universität Bonn, ne?
Genau, der Virologe, Nachfolger eigentlich von Christian Drosten in Bonn, und der verharmlost die Virusinfektion absolut nicht, sondern er versucht, die Zahlen in einen Kontext zu bringen. Denn, das hat auch der Herr Frieser gerade gesagt, die Grenzen sind überschritten. Ich frage mich natürlich, welche Grenzen sind überschritten worden? Allein die Infektionszahlen zu betrachten ist zu wenig. Allein die R0-Zahlen zu betrachten ist zu wenig. Wir müssen halt viele Parameter zusammenbringen, und das macht ja die Sache so kompliziert, um eine Pandemie zu verstehen. Und da kann ich nur Amen sagen, was Herr Knoll gesagt hat. Es fehlt eine Kommunikationsstrategie, damit die Menschen auch verstehen, warum man etwas durchführt. Wenn man auf der RKI-Seite schaut und nicht gerade Mediziner ist, ist man dann eher verloren, als dass man Informationen gewinnen kann. Aber auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung könnte besser agieren. Das sind alles Maßnahmen, die notwendig sind, um die Akzeptanz möglichst bis 100% zu schaffen und nicht nur bei 80%. Letzten 20%, die letzte Meile, die müssen wir natürlich bekommen und die Menschen damit bewegen. Aber das schaffen wir nur durch Transparenz, durch Nachvollziehbarkeit und Rechtsstaatlichkeit.
In der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit habe ich ein Interview gelesen mit dem Epidemiologen Klaus Stöhr, der ist ehemals Leiter des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation gewesen. Und er hat ganz klar gesagt, es ist nicht zu vermeiden, dass sich ein Großteil der Bevölkerung ansteckt mit dem Coronavirus. Und er stellt die Frage, weshalb konzentrierte man sich nicht von Anfang an auf den Schutz der Risikogruppen? Michael Frieser, vielleicht Sie dazu.
Ich glaube, dass genau das das Hauptziel ist. Am Ende des Tages die am schwächsten sind zu schützen. Und wir sehen im Augenblick, dass natürlich bei Familienfeiern sich viele junge Leute anstecken, die erstmal von sich ausgehen, na, das geht mich eigentlich nichts an, das wird mich nicht erreichen. Aber sie können der Ausgangspunkt sein, dass genau diese Infektionen wieder Bereiche angeht, an denen wirklich Ältere und Verletzliche im Zentrum stehen. Und genau darum geht es, dass zu verhindern. Lassen wir mal bitte die Zahlen weg. Alle wissen, dass hier das größte Risiko und dass hier die größte Gefahr droht. Und deshalb geht es darum, es möglichst frühzeitig, anhand welcher Werte auch immer, den Menschen zu kommunizieren, bitte auch wenn ihr gesund und jung seid, könnt ihr trotzdem dieses Virus in einen Bereich weitertragen, wo wir am Ende des Tages wirklich Leben gefährden. Und am Ende des Tages dann wieder zu Maßnahmen kommen müssen, die wir eben gerade nicht haben wollen. Und genau diesen Punkt zu erreichen, das hat was mit Kommunikation zu tun. Wenn ich da an den Herrn Knoll erinnere, die Kommunikation ist im Augenblick extrem schwierig. Das eine ist die Rechtstechnik, bei der wir wahnsinnig viele Gesetze verändern müssen. Das muss nun mal in einem Gesetzesblatt verlautbart werden. Aber was wir daraus machen, ist, glaube ich, schon die Kommunikation zu sagen, es gibt ganz einfache Regeln. Bitte vermeidet jeden Kontakt. Denn wenn wir erstmal die Kontrolle verloren haben, und das muss ich noch einmal deutlich sagen, es melden sich immer mehr Gesundheitsämter, die einfach feststellen, wir sind nicht mehr in der Lage, alle Infektionsketten wirklich nachzuvollziehen. Und da besteht das große Problem darin, dass Menschen in diesem Land herumlaufen, die gar nicht wissen, dass sie möglicherweise infiziert sind. Und deshalb, dann kommt die nächste Stufe, das heißt, wir verlieren auch die Testmöglichkeiten, weil wir dann unser jeweiliges System überfordern. Genau an diesem Moment sind wir, ob wir das jetzt exponentielles Wachstum oder überdurchschnittliches nennen, ist mir am Ende des Tages egal. Keine Panikmache, keine Angstmacherei, aber am Ende muss es uns darum gehen zu sagen, wirklich wieder einen Lockdown zu verhindern, denn der wird nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem persönlich und sozial zu einer unglaublichen Belastung werden. Und das kann ich nur appellieren, alle Menschen zu sagen, kommuniziert, bitte haltet euch dran, vermeidet Kontakte, wo immer es geht. Das ist das einzige, wirklich wichtigste Gebot der Stunde.
Klaus Stöhr, der Epidemiologe, den ich gerade zitiert habe, der setzt ein bisschen einen anderen Akzent. Er sagte, bei jungen Erwachsenen kommen wir nicht umhin, mehr als 50 Fälle pro 100.000 Infektionen zu tolerieren. Und man müsste halt die Alten- und Pflegeheime dementsprechend schützen, zum Beispiel durch tägliche Temperaturmessungen, durch häufige Tests bei Personal, Bewohnern und Besuchern, gegebenenfalls auch durch freiwillige Selbstquarantäne von Besuchern. Wolfgang Albers von der Partei Die Linke.
Wie sehen Sie das? Das sehe ich ähnlich. Teststrategie, da ist ja immer gesagt worden, testen, 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 das war keine Strategie, sondern da muss man dann tatsächlich diejenigen testen, die besonders vulnerabel sind und diejenigen, die zum Beispiel in besonders risikobelasteten Bereichen arbeiten. Dazu sind die Testkapazitäten dann auch vorzuhalten und natürlich vor allem bei den Menschen, die Symptome haben. Die ganze andere Diskussion über Tests war eigentlich nur eine Diskussion, die zur Verunsicherung und zum Wirrwarr beigetragen hat. Ich möchte nicht daran erinnern und darüber jetzt auch gar nicht diskutieren, wie oft die Strategie oder die sogenannte Strategie da geändert worden ist. Ja, ich kann dem, was vorhin gesagt worden ist, zustimmen. Wir sind in einer schwierigen Situation, wir müssen darauf reagieren. Die Appelle an die Bürger sind das eine. Aber es reicht eben nicht und es ist eben keine sachliche Kommunikation, wenn man immer wieder damit kommt, dass die ITS oder die Intensivstationen dann irgendwann einmal volllaufen. Das verfängt nicht, wenn die Realität, die die Menschen erleben, für sie zunächst einmal eine andere ist. Eine ganz nüchterne Reaktion auf das, was passiert und vor allen Dingen die Strukturen. Auf der einen Seite zivilgesellschaftlich reagieren, ja, Rücksicht nehmen. Die Maßnahmen sind alle mehrfach und immer wieder beschrieben, aber das Entscheidende ist doch dann auch, die Konsequenzen daraus zu ziehen in den Gesundheitsämtern, in den Ordnungsämtern, in den Krankenhäusern und vor allen Dingen auch im Bereich der ambulanten Versorgung. Das ist doch eine ganz, ganz wesentliche Stütze bei der Pandemiebekämpfung. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir hatten in Berlin, um die Zahl einfach mal zu nennen, im ersten Halbjahr 262.000 Corona-bedingte Arzt-Patienten-Kontakte im ambulanten Bereich. Dem standen 1.934 stationäre Aufnahmen entgegen. Das waren nicht alles Corona-Kranke, aber das waren Menschen, die Angst hatten, bei denen es ausgeschlossen werden mussten, die andere Erkältungskrankheiten haben, aber die alle Corona-bedingt in der ambulanten Versorgung erfasst wurden. Da müssen wir entsprechende Voraussetzungen schaffen, weil das ist die erste Anlaufstelle, wo die Menschen mit Erkältungen hinkommen. Da müssen wir sehen, dass wir das so organisiert bekommen, dass die nicht überlastet werden. Das wäre aber ein anderer Punkt, über den diskutiert werden muss. Nur bitte endlich aufhören, diese Erkrankung zu dämonisieren. Mit dieser Erkrankung werden wir umgehen müssen, wie mit allen anderen Infektionskrankheiten auch. Und es wird auch gelingen, damit umzugehen.
Nochmals zurück zum Thema Impfstoffe. Da hat Klaus Stör, den ich ja gerade schon zitiert habe, der Epidemiologe, gesagt, natürlich, die müssen oberste Priorität haben, aber ihr Beitrag, der wird bei weitem überschätzt. Es dauert auch nach der Zulassung, das zu verteilen, die Leute zu impfen, die Produktion, die kann nicht beliebig hochgefahren werden. Und das Virus, das breitet sich rasant aus. Also, den meisten Menschen, so sagt Klaus Stör, wird es gehen wie den Menschen in Manaus in Brasilien. Nach dem Ausbruch im Sommer ist die Infektionskette gerissen, weil sich mehr als die Hälfte der Menschen infiziert hatten. Andrew Ullmann, wie sehen Sie das von der FDP? Wird der Beitrag, den ein Impfstoff liefern kann zur Pandemiebekämpfung, wird er überschätzt aus Ihrer Sicht auch?
Ich denke, egal ob man jetzt sagt, es wird überschätzt oder unterschätzt, das sind keine seriösen Äußerungen, denn wir wissen noch gar nicht, wie dieses Impfstoff auch funktionieren kann. Wir wissen nur, dass es eine vernünftige und eine gute Immunantwort gewährleistet. Und ob diese Immunantwort dann ausreichend ist, vor Infektionen zu schützen, müssen diese Impfstoffe natürlich noch beweisen. Und sie müssen auch beweisen, dass sie auch sicher sind. Und da laufen ja die Studien noch. Und über Sputnik 5 brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Es ist keine Referenz, wenn Herr Putin seine Tochter geimpft hat. Ja, das ist auch ein Impfstoff aus Russland, wo Herr Putin seine Tochter impfen ließ und sagt, deswegen ist es sicher und deswegen hat dieses Impfstoff auch eine vorzeitige Zulassung in Russland erfahren. Das halte ich für nicht seriöse Umgang mit dieser Pandemie. Aber wichtiger ist, wie Herr Stör hat einige Punkte richtig angesprochen, aber auch einige Punkte, die ich nicht so ganz zustimmen kann. Denn viele Punkte der vulnerablen Gruppe wird aus Sicht eines Krankenhauses betrachtet und diese werden wir nicht hundertprozentig abschotten können und deswegen ist es auch gefährlich, wenn junge Menschen, das heißt unter 50 Jahre infiziert sind, die möglicherweise das Risiko nicht haben zu versterben, diese Infektion rübertragen können. Und da gehört auch gute Isolierungsmaßnahmen, aber auch Teststrategien. Denn ich sagte ja vorhin in der letzten halben Stunde, in der kalten Jahreszeit darf es nicht zur sozialen Kälte kommen. Denn wie waren die Leute auch isoliert? Ich habe meine Eltern 4 Monate lang nicht besuchen können, weil ich Angst hatte, dass ich eventuell meine Eltern anstecken konnte. Und das tut weh. Und diese soziale Kälte müssen wir verhindern durch klügere Maßnahmen, die wir ergreifen können. Und was Herr Stör auch nicht so ganz in seiner Diskussion berücksichtigt hatte, wo wir jetzt klüger geworden sind, ist die Tatsache, dass die jungen Menschen auch Folgeerkrankungen erleiden, die auch durchaus schwerwiegender sind, aber nicht mit dem Tod belegt sind.
Michael Frieser, für Sie vielleicht das letzte Wort. Wird die Hoffnung auf einen Impfstoff vielleicht überschätzt? Müssen wir uns damit abfinden, dass ein Großteil der Bevölkerung sich einfach ansteckt?
Ich halte das für sinnvoll, dass die Menschen auch eine Hoffnung auf den Impfstoff legen. Nicht umsonst investieren wir hier sehr viel Mittel. Die Suche ist notwendig, keine Frage, und es wird uns helfen. Aber es darf nicht das Einzige sein, worauf wir uns ausruhen. Es wird sehr lange dauern, bis die Bevölkerung wirklich eine Immunität als Gesamtes erreichen wird. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns schon einrichten auf das Durchhalten. Und zum Titel der Sendung zurück, Wirrwarr. Der Bund ist dabei, eine Musterinfektionsschutzverordnung für alle Länder auf den Weg zu bringen. Wir sind an dieser Stelle nicht zuständig, aber wir versuchen, etwas mehr Klarheit und etwas mehr Stringenz in die Frage zu bringen, damit wir diese Zeit, bis es tatsächlich einen Impfstoff gibt, auch wirklich gut überwinden können. Das kann zu mehr Klarheit, zu einer besseren Kommunikation und am Ende auch zur Transparenz führen.
Ganz kurz noch, Herr Albers, der Vorschlag, Risikogruppen nur noch 2 Stunden in den Supermarkt reinzulassen, um sie zu schützen, wäre das eine Idee?
Nee, das ist keine Idee. Wir sollten nun wirklich aufhören, Schuldige zu suchen, genauso wie wir aufhören sollten, nun Menschen zu isolieren, indem wir ihnen sagen, du bist alt, du darfst nicht mehr einkaufen. Das ist doch keine Lösung. Damit wollen wir doch auf Dauer nicht klar.
Ist ein Vorschlag vom Landesgesundheitsamt zu Berlin in Neukölln.
Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen, ist aber trotzdem nicht besser.
Wirrwarr bei der Pandemiebekämpfung, verspielt die Politik den Rückhalt? Darüber haben wir diskutiert mit Wolfgang Albers von der Linken, Michael Frieser von der CSU und Andrew Ullmann von der FDP. Meine Herren, danke Ihnen fürs engagierte Diskutieren. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Anrufen, fürs Mitdiskutieren, Fragen stellen. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Schönen Tag.